Das ist unsere Premiere heute Abend, die erste Veranstaltung im Kepler-Salon im Jahr 2009, ein Projekt von Linz 09. Bedankt habe ich mich bei den vielen, die mitgewirkt haben. Das sehen Sie auch an den Publikationen, an dem Plakat, das wir haben. Es haben viele mitgewirkt, sowohl aus unserem Team als auch Sponsoren und die Eigentümer und so weiter. Besonders bedanken möchte ich mich natürlich bei unserem ersten Gast im Kepler-Salon, bei Professor Taschner, der die weite Reise aus Wien nicht gescheut hat, um nach Linz zu kommen. Wir hoffen, dass viele Wienerinnen und Wiener in diesem Jahr die Reise nach Linz antreten und vielleicht sogar übernachten und da bleiben und am Kulturhauptstadtjahr teilnehmen. Es gibt ja so ein Schild am Wiener Westbahnhof, ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, da steht: Willkommen in der Walzerstadt, mehr Kultur gibt es in Linz. Meine kleine Nichte, die Wienerin ist, hat gesagt, jetzt seid ihr aber ganz schön auf dem Ego-Trip da in Linz. Und das ist ja auch gut so. Ich glaube, Professor Taschner braucht man nicht lange vorzustellen, trotzdem ein paar ganz kurze Daten. Sie sind ein sehr, sehr bekannter Mathematiker. Sie haben in Ihrer Stadt Wien studiert Mathematik und Physik und sind dort seit 1977 Professor für Mathematik. Sie haben eine Etappe an der berühmten Universität in Stanford in den USA verbracht. Und mit Ihrem Namen verbindet sich für sehr viele das gelungene Unterfangen, komplizierte mathematische Zusammenhänge so zu erklären, den Menschen so nahe zu bringen, dass Mathematik als ein kulturelles Unterfangen, auch als ein kulturelles Unternehmen begriffen wird. Sie haben auch im Museumsquartier in Wien eine Einrichtung, die sich MathSpace nennt und die Sie zusammen mit Kollegen und mit Ihrer Frau betreiben und die auf einen enormen Zuspruch stößt von über 30.000 Besuchern im Jahr, so habe ich gelesen. Das ist unglaublich und zugleich ein Beweis dafür, dass es Ihnen offenbar sehr gut gelingt, eben Mathematik für viele unter uns, für mich insbesondere, nicht unbedingt das Fach, was ich in der Schule am meisten geschätzt habe. Ich selbst bin Germanist und habe eine gewisse Distanz auch zu den Naturwissenschaften immer gehabt. Ihnen das offenbar gelingt, das den Menschen nahe zu bringen. Und das ist zugleich das Ziel auch des Kepler-Salons, dass wir mit Expertinnen und Experten ins Gespräch kommen wollen. Ich als Gastgeber, Ulrich Fuchs ist mein Name, empfinde mich mehr als der Anwalt des Publikums. Das heißt, ich stelle gelegentlich nach dem Vortrag von Professor Taschner Fragen, die sozusagen mein Unverständnis oder meine Fragen an Mathematik signalisieren sollen. Sie sind herzlich eingeladen, auch zu fragen. Salonatmosphäre ist es vielleicht heute Abend angesichts dieser Fülle nicht, aber das werden wir noch herstellen. Wir haben viele Veranstaltungen. Am nächsten Mittwoch folgt gleich die zweite und am nächsten Sonntag die dritte. Also Sie haben im Laufe des Jahres haben Sie viel Gelegenheiten, den Kepler-Salon wahrzunehmen. Sie können nebenbei gesagt uns auch Vorschläge machen. Dafür gibt es jetzt nicht so leicht erkennbar da hinten an der Wand eine Box, wo man eine Karte mitnehmen kann und sagen kann, ich würde gerne mal über dieses oder jenes Thema oder diesen oder jenen Experten oder Expertin einladen wollen. Sie können über unsere Website www.kepler-salon.at auch einen Newsletter beziehen und über aktuelle Informationen verfügen, was das Programm anbetrifft. Aber dieses Programmplakat steht Ihnen ja auch zur Verfügung. Herr Professor Taschner, ich freue mich sehr darüber, dass Sie nun über die Mathematik als Leuchtfeuer der Aufklärung, ich kenne den Begriff der Aufklärung natürlich nur aus der Literatur, nicht im Zusammenhang mit der Mathematik. Ich bin sehr gespannt und freue mich und bedanke mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank. Sie werden mir verzeihen, Herr Fuchs, dass ich jetzt beim Vortrag stehe, insbesondere auch deshalb, damit die Damen und Herren, die auch stehen, das Gefühl haben, dass ich mich ihnen solidarisch erkläre einerseits und ich auch spüre. Und es ist ja unfassbar, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Also ich kann Ihnen nur gratulieren und dass ich dann auch spüre, jetzt muss Schluss sein, weil jetzt stehe ich jetzt nicht mehr weiter durch. Aufklärung. Aufklärung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das weiß Herr Fuchs natürlich viel besser als ich. Das ist das Heraustreten aus der, wie Kant sagt, selbstverschuldeten, vielleicht ist es nicht ganz selbstverschuldet, wie ich meine, Unmündigkeit. Und was ist damit gemeint? Und da meine ich, dass in der Mathematik, dass sich zum allerersten Mal, jedenfalls hier in Europa, dargestellt hat. Das allererste Mal möchte ich vielleicht ein bisschen später erzählen, sagen wir das zweite Mal, nämlich hier, fast in dieser Gegend herum, hat sich Aufklärung ereignet in einem Prozess, der ganz eigenartig war. Sie müssen sich vorstellen, früher haben die Menschen ja gerechnet, die Babylonier und die Griechen und die Römer haben ja alle ihre eigenen Zahlzeichen gehabt. Und diese Zahlzeichen waren sehr, sehr kompliziert. Die Griechen zum Beispiel hatten die Zahlzeichen, das waren die Buchstaben. Alpha war 1, Beta war 2, Gamma war 3, Delta war 4. Und so ist es weitergegangen. J war 10, dann kam die Zehnerbündel, Kappa war dann 20, Lambda 30, Mu war 40. Und so ist es gelaufen. Pi war zum Beispiel 80. Das war damals noch sehr schön. Pi war einfach, 80. Und das war zwar sehr angenehm dafür, die Schwierigkeit bestand darin, mit solchen Zeichen zu rechnen, ist nicht einfach. Sie müssen sich vorstellen, damals Archimedes konnte Wurzel ziehen mit solchen Zahlzeichen. Die Babylonier konnten schon Wurzel ziehen mit Zahlzeichen, die außerordentlich schwierig geschrieben waren. Und hier in Mitteleuropa schrieb man normalerweise römische Zahlzeichen. Römische Zahlzeichen sind ja von einer eigenartigen Skurrilität. Da gibt es einmal den Strich, der steht für 1, 2 Striche für 2, 3 Striche, also immer Is, nicht? 4 Striche früher, dann gab es ein bisschen Vereinfachung, aber lassen wir das einmal, 4 Striche für 4, dann 5 Striche, das kann man ja nicht mehr zählen, nicht? Also ob das jetzt 4 oder 5 Striche sind, das ist schon schwer zu zählen. Also hat man sich geeinigt, bei 5 Strichen machen wir die Hand, nicht? Dann haben wir 5 und dann kommt wieder ein Strich dazu. So waren die römischen Zahlzeichen. 2 Hände, eines drüber, eine drunter, ist dann ein X, das ist dann der Zehner, nicht? Oder C, Centum, das merkt man sich, oder Centum, wie es die Römer vielleicht früher gesagt haben, das ist für 100. Und so ein halber Hunderter, das ist sozusagen der untere Teil von dem C, das ist ein L, das ist für 50. Nicht? Oder M, Mille, für 1000. Obwohl früher eigentlich die Römer für den Tausender das griechische Zeichen Phi genommen haben. Also das ist ein Kreis, der durchgestrichen ist. Und wenn man da diesen Kreis so ein bisschen so malt, dass man daraus eine Art M machen kann, also zuerst den ersten Halbkreis und dann den zweiten Halbkreis, so kriegt man das M zustande. Wenn Sie in die zweite Kulturstadt Österreichs, also nach Wien kommen, dann werden Sie der Gloriette vielleicht oben sehen, wann die Gloriette erbaut worden ist. Und das ist ganz interessant geschrieben. Da steht ein M und zwar folgendermaßen geschrieben, zuerst ein C, dann ein Strich und dann ein verkehrtes C. Sozusagen so dieses M stilisiert. Und wenn Sie dieses Ding halbieren, haben Sie nur den Strich und das verkehrte C, dann haben Sie 500. Und daher kommt D ist 500. Ja? Also so haben die Römer die Zahlzeichen geschrieben. Und diese Zahlzeichen, die hat man verwendet tagtäglich hier in Mitteleuropa bei den Geschäften. Also wenn ausgeborgt wurde Geld, hat man ein Holz genommen und auf das Holz hat man eingeritzt die römischen Zahlzeichen, wie viel schuldet der. Das war dann das Kerbholz, nicht? Das wurde eingekerbt. Und dieses Kerbholz, das wurde dann in zwei Teile geteilt. Der größere Teil hat dann der Gläubiger gehabt, das war dann der Stockholder. Nicht? Und wenn dann bezahlt wurde, ist man wieder zu einem gekommen, dann hat man die beiden Teile zusammengesteckt und festgestellt, ja, wie groß war die Schuld. Jetzt geben wir diese Gulden her und dann wurde die Schuld sozusagen beglichen. Manchmal hat man, Sie wissen ja, V ist im Römischen ja nicht nur das V, sondern auch das U. Die Römer haben also U und V gleich geschrieben. Und da haben manche geglaubt, der hat mir ein X für ein U vorgemacht. Nicht? Der, an sich habe ich nur 5 Gulden geschuldet, aber der hat vielleicht noch 2 Striche dazu gemacht und ist ein Zehner daraus geworden. Nicht? Also das ist diese, so haben die Römer die Zahlzeichen geschrieben und so ist es auch in Mitteleuropa weitergegangen. Und addieren, das geht gerade noch. Und subtrahieren, nicht? Kepler minus Salon, das ist interessant. Ja? Also dass das eine Subtraktion ist. Das Subtrahieren, das geht auch noch, aber mit römischen Zahlzeichen zu multiplizieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist schon schwer. Also wenn Sie 57 mit 75 römische Zahlzeichen multiplizieren wollen, nicht, dann würden Sie ja Folgendes machen, dass Sie sich sagen, wie schaut das in Wirklichkeit aus? Und dann, ja. Aber richtig römisch ist es nicht einfach. Und das wäre vielleicht einmal, wenn wir einen kleineren Salon haben und Sie haben so viel Geld zur Verfügung und ich habe viel Zeit zur Verfügung, dann können wir also einmal eine Session machen, wie man 75 mit 57 mit römischen Zahlzeichen multipliziert. Da gibt es Regeln, die sind ganz lustig. Man muss halbieren und verdoppeln und da muss man die Regeln sich merken. Die geraden Zahlen sind böse und die ungeraden Zahlen sind gut. Und mit solchen Regeln wird herumgerechnet und so wurde multipliziert. Und das konnten nur ganz wenige. Und da gab es in den größeren Städten, in den Kulturstädten, gab es dann ausgeschrieben einen Posten für Leute, die rechnen konnten. Die Rechenmeister. Die wurden angestellt in der Stadt und da sind dann die Kaufleute und die Bauern und die Händler sind hingekommen und der Bauer hat gesagt, ich habe so und so viel Pfund Weizen habe ich geerntet und ein Sack fast so und so viel Pfund Weizen, wie viel Säcke muss ich denn kaufen, damit ich meinen Weizen in die Säcke unterbringe? Und das wurde alles in römischen Zahlzeichen mitgeteilt. Und dieser Rechenmeister hat ihn dann die Division durchgeführt. Division mit römischen Zahlzeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also das ist eine Kunst. Die wurde gelehrt an den Universitäten. Also einer dieser Universitätslehrer, er war in Wien. Die Kepler-Universität konnte es ja noch nicht geben, weil es Kepler noch nicht gab. Also der war in Wien an der Universität, so im 15. Jahrhundert. Aber er kam aus Oberösterreich, aus Peuerbach, Georg von Peuerbach. Und der hatte die Leute an der Universität unterrichtet, wie man dividiert. Römische Zahlzeichen und römische Zahlzeichen. Denn es war wirklich eine Kunst. Und wenn dann so ein Künstler, so ein Rechenkünstler gekommen ist, hat er sich angeschaut, na, welche Städte brauchen denn einen Rechenmeister und ist dann in die Städte gegangen, je nach Qualität. Also in Linz, addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Oder in Venedig, da muss man schon Wurzel ziehen. Und in Mailand vielleicht sogar schon dritte Wurzel ziehen können. Also das war je nach Größe der Stadt und je nach Bedeutung. Und die Städte haben da Wettkämpfe ausgeführt, nicht? Da kann man ein paar sich bewerben, dann wurden da die Tests gemacht, wer kann denn da unsere Beispiele lösen? Und diese Rechenmeister haben sich da beteiligt an den Test und der das am besten gekonnt hat, wurde angestellt. Ja? In Italien waren die Tests sehr, sehr kompliziert. Also das war Pisa, nicht? Damals. Und sind gekommen und haben sich also beworben und also diese Testaufgaben, nicht? Also 5 Maurer brauchen 5 Tage für eine 5 Meter lange Mauer. Wie viele Tage brauchen 10 Maurer für eine 20 Meter lange Mauer, nicht? Und solche Aufgaben. Also das ist ungefähr so in der Größenordnung von einer Kleinstadt, in einer Neustadt oder so etwas, Krems, nicht? Und bei Linz kommt schon eine quadratische Gleichung und in Pisa kommen schon komplizierte Aufgaben. Und das sind so diese Beispiele, die es bis heute in den Schulbüchern gibt, ja? So. Und die Rechenmeister hat man Kursisten genannt in Italien. Denn die Leute sind gekommen und haben gesagt, che cosa? Also was kommt da raus? Und der Rechenmeister hat gesagt, 5 Heller und ich sage dir, was rauskommt. Also damals hat sich Rechnen ausgezahlt. Ja? Es war. Und die Leute haben natürlich keine Ahnung gehabt, wie die gerechnet hatten. Ein paar Rechenmeister haben vielleicht schon gewusst, da gab es einen Mann aus Pisa, komischerweise, Fibonacci hat er geheißen, der Filius des Bonacci, Leonardo di Pisa. Und dieser Leonardo hat ein Buch geschrieben, wo er bekannt gemacht hatte, den Italienern hat es aber lateinisch geschrieben, das Buch, das konnte also nur wenige lesen, da gibt es Zahlzeichen, die Araber herübergebracht hatten, arabische Zahlzeichen, so Ziffern, nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sind eigene Ziffern. Und da gibt es auch noch eine andere Ziffer, das ist die Null. Der Papst Silvester, der Zweite, dem Fibonacci das gezeigt hat, hat gefragt, Herr Fibonacci, und was ist diese Null? Und Fibonacci hat zu ihm gesagt, Eure Heiligkeit, das ist nichts. Das ist doch etwas, nicht? Also Sie sehen, also der Papst war natürlich sehr klug, er hat gesagt, das Nichts kann ich doch nicht darstellen. Wo kann ich dann sagen, da ist nichts? Das Nichts hat auch keinen Ort, nicht? Also sehr, ein sehr schwieriger Begriff. Die Griechen haben es ja abgelehnt. Die Griechen hatten ja keine Null. Aus sehr sinnvollen Gründen, weil wie kann ich das Meon, das Nichtseinende, beschreiben? Es gibt kein Symbol für nichts. Die Inder haben aber gesagt, das gibt es. Also haben wirklich das gemacht, einen Kreis, in dem nichts drinnen ist. Nicht? Jetzt habe ich es, nicht? Also da drinnen ist nichts. Also gut, okay. Aber jedenfalls, der Papst hat das nicht ganz begriffen. Fibonacci hat ein Buch geschrieben, wie man mit diesen Zeichen rechnen könnte. Und unter Umständen haben viele Kursisten bereits unter der Pudel gehabt, diese arabischen Zahlzeichen. Aber mitgeteilt haben sie natürlich die Ergebnisse römisch. Und haben Geld verdient. Und nun kam es, das war in der Nähe von hier, das ist schon in der Nähe, wo Sie aufgewachsen sind, ein bisschen weiter noch, also in Staffelstein bei Bamberg, gab es einen Rechenmeister, um 1500 hat er gelebt, Und dieser Rechenmeister, ein gewisser Adam Ries, der hat den armen Rechenmeister das ganze Geschäft verdorben. Er hat ein Buch geschrieben, auf Deutsch, und hat in diesem Buch dargestellt, wie es diese neuen Zeichen gibt, diese komischen arabischen Zahlzeichen, und wie man 1003 anders schreibt als 13 oder 103, da sind ein paar Nullen halt dazwischen, dass also jede Ziffer in der Zahl einen Stellenwert hat und dass man damit, das ist das erste Kapitel des Buches, Numeratio, also welche Zahlen es gibt, da muss man einmal einlernen, die Zahlen, dann die Additio, wie man die addiert, wie man es heute in der Volksschule lernt, die Subtractio, wie man subtrahiert, die Multiplikatio, wie man damit multiplizieren kann, und das konnte man dann ganz einfach, wenn man nur das 1x1 sozusagen auswendig lernt, und die Divisio, wie man dividiert. Und das letzte Kapitel, die Regula Ditrae, der sogenannte Dreisatz oder Schlussrechnung, wie man all diese Beispiele, die man die Kursisten gefragt hat, wirklich löst. Alle kaufmännischen Aufgaben. Das Buch hat erlebt, während der Lebzeiten des Adam Ries, über 100 Auflagen. Denn das haben die Leute gekauft. Und warum haben sie es gekauft? Weil sie gesagt haben, jetzt können wir selbst rechnen. Wir. Ich brauche keine Kursisten mehr. Ich muss nicht mein Geld hergeben. Und ich weiß, warum ich so viel Sack Weizen kaufe. Ich kann es selbst ausrechnen. Und ich brauche niemandem mehr zu vertrauen. Und das ist Aufklärung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier beginnt gleichsam um 1500 schon. Also viel früher als in der Zeit, wo man sagt, Aufklärung, ja, Lessing, ja, das ist alles richtig. Aber hier beginnt schon die Idee, jede Bürgerin und jeder Bürger ist für sich selbst in der Lage, zu verstehen, wie diese Welt des Rechnens funktioniert. Und plötzlich wissen wir, wie es geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat jetzt sozusagen bis in die Jetztzeit eine gewisse Bedeutung, bis in die Schule. Denn in der Schule, ich meine, Sie wissen vielleicht, so in den ersten Klassen des Gymnasiums sind ja nicht so besonders, also beeindruckende Beispiele, nicht? Also da wird umgerechnet, 50 Zentimeter sind wie viel Millimeter, sind wie viel Dezimeter, sind wie viel Meter und all diese Aufgaben, die man da stellt und wo kein Wort passiert, sondern wo einfach nur so ein bisschen herumgerechnet wird und sie sind eigentlich ziemlich langweilig. Aber in Wirklichkeit, diese Umrechenbeispiele, Sie müssen sich vorstellen, auch das ist Aufklärung. Denn 1792, glaube ich, war es, wo die französische Nationalversammlung beschlossen hat, wir machen ein neues System mit Einheiten bei Meter, in Dezimeter, Zentimeter, Millimeter, Kilometer und bei den Gewichten in Kilogramm und Gramm und Tonnen. Das ist viel einfachere Einheiten als früher. Denn früher hat man gehabt Ellen und Klafter und Zoll und die Umrechnungen waren unglaublich kompliziert. Also wie viele Ellen gehen in eine Meile? Wahnsinn. Das konnte ja nur einer, nämlich nur der Rechenmeister. Ja. Aber jetzt kann es jede Citoyenne und jeder Citoyen. Das ist die Idee der Französischen Revolution gewesen. Alle sollen es verstehen können. Und ich finde, das ist nämlich wirklich wichtig. Nicht, dass die Kinder einfach das nur rechnen können. In Wirklichkeit ist das ja auch immer so kompliziert. Also wie rechne ich Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde um? Ist ja nicht so einfach. Nicht? Also, das überlassen wir der Maschine. Aber dass wir wissen, dass das tatsächlich ein Weg ist, um uns zu befreien von einer Unmündigkeit, das sollte man den Kindern beibringen. Das ist der entscheidende Punkt eigentlich. Darum ist Mathematik, eigentlich bei Mathematik beginnt das, weil es so einfach ist. In Wirklichkeit ist es ja zum Schluss so einfach. Wir können diese einfachen Rechnungen durchführen und wir wundern uns, dass damals die Leute sich solche Schwierigkeiten gemacht haben. Nebenbei gesagt, die römischen Zahlzeichen haben lange noch durchgehalten. Denn die Leute, vor allem die Geschäftsleute und die Bankiers, nicht? Damals gab es schon, hat man gesagt, vielleicht ist da ein Madoff irgendwo dahinter und da steht eine Null und plötzlich macht er einen Stingel drunter und das ist ein Neuner. Nicht? Also das kann ja passieren. Ja? Bei den römischen Zahlzeichen ist ja nur X und U, aber dort, da kann man mit den Stellen und eine Null hinten dran, nichts dazu und plötzlich ist man Milliardär. Nicht? Und davor haben die Leute also so viel Angst gehabt, dass die römischen Zahlzeichen noch viel länger gehalten haben, als sie eigentlich hätten dürfen, nämlich nachdem die arabischen Zahlzeichen da waren, waren die römischen völlig obsolet. Und sie sind immer noch ein bisschen in der Tradition der Menschen da, sodass wir sie jetzt noch lesen sollen. Nebenbei gesagt, Sie wissen ja heute, es ist ja so, wenn wir zwei Multiplikationen durchführen sollen, 75 mal 57, normalerweise sagt man, ein Handy jedenfalls, da kann man schon eine Rechnung durchführen. Also, man nimmt die Maschine. Ja? Und wenn ich dann dieses Seminar einmal halten sollte, dann werden Sie sehen, die Maschinen heute, komischerweise, die rechnen genauso wie die alten Römer mit ihren römischen Zahlzeichen. Und wir verhalten uns zu der Maschine heute genauso wie damals die Leute zum Kursisten. Denn wir tippen das ein, wir sehen das Ergebnis und wir glauben es. Ja. Ja, wenn wir glauben es. Es ist doch wirklich spannend. Natürlich, ich meine, es hat schon einen Sinn, dass wir sagen, wir glauben es, weil warum soll ich jede Rechnung wirklich selbst nachvollziehen? Aber andererseits soll man wissen, dass man dann, wenn man das wirklich eintippt, dass man dann sagt, ich vertraue dieser Maschine, aber in Wirklichkeit ein Gefühl, warum es so ist, das sollte ich mir bewahrt haben. Ja, dieses Wissen sollte man sich bewahrt haben, sonst bleibt man, dann ist man zurückgekehrt in eine selbstverschuldete Unmündigkeit und das wäre unserer nicht würdig. Das wäre auch dieser Stadt nicht würdig, das wäre diesem Salon nicht würdig, das wäre Kepler nicht würdig, der nebenbei gesagt für das Rechnen, für das Multiplizieren eigene Methoden gefunden hat. Sie können sich nicht vorstellen, wie damals die Wissenschaftler multipliziert haben, also Peuerbach und sein Schüler, ein gewisser Rigor Montanus, der multipliziert, ganz kompliziert. Schon mit arabischen Zahlzeichen, aber nicht so, wie wir es in der Schule lernen, so die eine mal der andere, ein Strich drunter und dann zeilenweise heruntergeschrieben und addiert, sondern die haben multipliziert mit Sinus und Cosinus. Mit Sinus und Cosinus wurde damals multipliziert. Die Sinustafeln, also das ist, von einem Winkel weiß man, wie lang das Sehne ist, die halbe Sehne. Diese Sinustafeln, die hat man von der Astronomie her schon seit Ptolemäus und früher schon von einem Hipparch, wurden solche Sinustafeln erstellt und da sind die Leute draufgekommen, damit kann man auch geschickt multiplizieren. Aber es ist nicht ganz einfach. Es ist nicht ganz einfach, aber es war damals die Idee, mit Sinus und Cosinus zu multiplizieren. Und zur Zeit von Kepler ist man draufgekommen, schon ein bisschen früher, ein gewisser Michel Stiefel war das, der zunächst einmal, weil er Theologe war, berechnet hat, dass die Erde untergehen wird, 1582 oder sowas. Also hat den Zeitpunkt genau gewusst, zum Frühstück, am so und so vielten Oktober 1582 geht die Erde unter. Und hat noch vorher einen Baum gepflanzt, aber die Erde ist trotzdem nicht untergegangen. Und war dann enttäuscht und hat dann Mathematik betrieben danach. Und von dieser Tatsache her kommt es, wenn jemand etwas Dummes sagt, sagt man ihm, red kein Stiefel, nicht? Das ist ihm zu verdanken. Also dieser Michel Stiefel, der hatte die Idee entwickelt, wenn man 1,1 immer mit sich multipliziert, 1,1, 1,1 mal 1,1 ist 1,21, also 1,2, 1,1 mal 1,1 zu dritten ist 1,331, 1,1 zu vierten ist 1,46, also 1,5 ungefähr. Und wenn man das immer miteinander multipliziert, dann kriegt man alle Zahlen gleichsam heraus, so in der Größenordnung, und man weiß, wie die Exponenten ausschauen. Ja? Und wenn man unten multipliziert, wird oben immer addiert. Die Exponenten werden oben addiert, wenn unten die Zahlen multipliziert werden. Und dann ist man draufgekommen, das wäre ganz gut für das Multiplizieren. Nicht? Ich brauche die Zahlen selbst nicht zu multiplizieren, ich brauche nur oben ihre Exponenten, die man die Logarithmen nennt, zu addieren. Und das ist bequemer, als wenn man Sinustafeln nimmt. Nur ist 1,1 keine gute Basis, man muss eine feinere Basis nehmen, also damit die Zahlen nicht so schnell wachsen. Da nimmt man nicht 1,1, 1,01 wäre schon viel besser, 1,001 wäre noch besser. 1,0001 wäre noch viel besser, aber man muss dann natürlich viele miteinander multiplizieren, bis man endlich sozusagen alle Produkte hat von 1 bis 10. Wenn man von 1 bis 10 alle hat, dann ist man fertig. Aber wenn man 1,0001 so oft miteinander multipliziert, bis einmal 10 rauskommt, braucht man 23.027 Multiplikationen. Denn 1,0001 hoch 23.027 ist erst 10. Also das ist eine langwierige Rechnerei. Aber wenn man das gemacht hat, dann hat man eine Tafel, wo man links die Zahlen hat, die man multiplizieren soll, rechts die Zahlen hat, die im Exponenten stehen, also die sogenannten Logarithmen. Da braucht man nur die zu addieren und dann hat man, weiß man, auf der anderen Seite das Produkt. Da braucht man nur in der Tafel immer nachzuschauen. Und es war ein, Herr Heller ist nicht da, ein Schweizer, ich glaube, er war sogar aus Basel, ein Uhrmacher, der hat 23.027 Mal mit sich multipliziert, aber er hat lange dazu gebraucht. Und Kepler hat viel, man durfte ja bei keiner Rechnung einen Fehler machen. Ne? Denn sobald man einen Fehler gemacht hat, dann setzt er sich fort. Ne? Aber er war ein Schweizer, er war ein Uhrmacher, er war genau. Und Kepler, das war zur Zeit von Kepler. Und Kepler hätte gerne diese Tafeln gehabt, denn er hat viele Multiplikationsaufgaben durchführen wollen. Und der hat immer den Bürgi sozusagen ge-emailt, bitte Bürgi, wo sind die Tafeln? Bürgi hat ge-emailt, ich brauche meine Zeit, ich will richtig rechnen. Nicht? Also es hat ewig lang gedauert, bis Kepler sich entschlossen hat, selbst Tafeln zu schreiben, eben diese bekannten rudolfinischen Tafeln, von denen hier erzählt worden ist. Also Sie sehen, auch da, die Multiplikation in einem höheren Sinne ist eines der interessantesten Themen der Mathematik. Ja, wie man multiplizieren kann, und da hängt Aufklärung zusammen. Also das muss man einmal sozusagen sich vor Augen führen. Der einfachste Mathematikunterricht der Welt, und das hat zu tun mit dem Heraustreten aus einer Unmündigkeit. Kepler brauchte diese Multiplikationen, weil er ja die Sterne haben ihn so interessiert. Er wollte wissen, wie das mit den Sternen ausschaut. Er hat bei Tycho de Brahe, wir haben das bei der Einführung gehört, bei Tycho de Brahe war er Assistent. Tycho war der letzte große Astronom, der die Sterne noch mit freiem Auge gesehen hat. Ein wunderbares Auge gehabt. Er konnte die Sterne ganz genau anvisieren und hat die Sterne exakt vermessen. Und Kepler hat alle diese Vermessungen aufgeschrieben. Kepler war ein bisschen kurzsichtig, also der war der Rechner, Tycho war der Beobachter. Und vor Tychos Tod hat Tycho noch Kepler gesagt, er möge sich anschauen die Bahn des Planeten Mars, weil da stimmt etwas nicht. Alle hatten nämlich immer angenommen, seit Pythagoras wurde angenommen, alle Wandelsterne bewegen sich auf Kreisen. Denn die Welt besteht aus zwei Teilen. Hier, wo wir hier sind, ist Chaos. Da fällt alles nur herab. Fällt alles nur herab. Und wenn man eine Bewegung durchführen möchte, dann muss man sich anstrengen. Das kostet Kraft. Sonst fällt es. Aber jenseits der Erde, dort wo der Mond beginnt, in der sogenannten translunaren Sphäre, wo der Mond beginnt, Mond und Merkur und Venus und Sonne und Mars und Jupiter und Saturn, ja, das wird aufgezählt nach der Geschwindigkeit, wo sie das Himmelszelt entlang wandern. Der Mond ist am schnellsten, der braucht ungefähr 28 Tage, bis er das Himmelszelt durchwandert hat. Merkur ist auch sehr flott. Darum heißt er auch Merkur, nicht? Das ist der Gott der Götterbote, der Gott der Händler und der Diebe. Das Gleiche, nicht? Jedenfalls in der Idee der griechischen Götterwelt. Ist also auch sehr flott. Dann Venus. Die Sonne braucht schon 365, ein Vierteltage, bis sie das Himmelszelt durchmessen hat. Und dann Mars und dann Jupiter und Saturn. Und diese Bewegungen waren alles immer Kreisbewegungen. Wobei die Astronomer festgestellt hatten, na manchmal schaut der Kreis nicht sehr schön aus. Jupiter bewegt sich in die Richtung und dann plötzlich hört er langsam auf und dann geht er in die Gegenrichtung und dann hört er wieder auf und dann geht er wieder in die Richtung zurück. Also wie kann das vor sich gehen? Und da hat Ptolemaios gesagt, na, die bewegen sich schon auf Kreisen, aber Kreise, die auf Kreisen drauf sind. Kreise auf Kreisen. Kreis ist der Zyklos und auf heißt auf Griechisch Epi. Das ist die sogenannte Epizyklentheorie. Und 1543 ist erschienen ein Buch des großen Kopernikus, der gesagt hat, wir könnten uns das aber auch so vorstellen, dass wir sagen, die Erde bewegt sich um die Sonne, relativ schnell, und wenn man dann von der Erde aus den Jupiter beobachtet, wenn wir sozusagen parallel laufen mit dem Jupiter, dann scheint der Jupiter sich zurückzubewegen, weil wir ja schneller sind, und wenn wir dann gegenlaufen, dann bewegt er sich wieder nach vor. So kann man sich das ja auch vorstellen. Ja? Also diese Epizyklen, die sehr, sehr kompliziert waren von Ptolemäus, hat Kopernikus ersetzt durch die Idee, dass nicht die Erde im Zentrum des Sonnensystems ist, sondern des Weltensystems ist, sondern die Sonne im Zentrum dieses Systems ist. Also vom geozentrischen System zum heliozentrischen System übergegangen ist. Das war eine Idee. Wobei Kopernikus dann festgestellt hat, bei den Rechnungen, und später wurde es auch festgestellt, also seine Rechnungen von den Bahnen der Planeten sind nicht so exakt wie die des Ptolemaios, aber viel einfacher. Also hat man gesagt, der Kopernikus hat schon ein sehr, sehr elegantes System entwickelt, aber es stimmt halt nicht ganz. Ja. Dann haben sie das wieder zu verbessern versucht und hat dem Kopernikus auch wieder Epizyklen gegeben, ja, damit es ein bisschen besser stimmt. Ja. Also, aber erst Kepler ist drauf gekommen, bei genauen Vermessungen der Bahn des Planeten Mars, das sind keine Kreise. Das ist ein gequetschter Kreis, eine Ellipse, eigentlich irgendwie unschön. Plötzlich ist dieser Kosmos, ja, Kosmos ist ja schön, nicht? Also Kosmetik kommt davon, ja, ja, die Ordnung. Dieser Kosmos hat eine gebrochene Symmetrie. Ja. Der Kreis ist total symmetrisch, aber die Ellipse ist nicht mehr total symmetrisch. Die hat nur so Spiegelungsachsen. Ja. Also warum? Warum ist das so? Das war für Kepler eine gigantische Erkenntnis. Und dieses Jahr ist es genau 400 Jahre her, dass Kepler in der Astronomia Nova das veröffentlicht hat. Zwei Gesetze. Das erste Gesetz, das besagt, die Planeten bewegen sich um die Sonne. aber auf elliptischen Bahnen. Die Bahn des Planeten Mars ist ein Oval, so hat er geschrieben. Also auf einer elliptischen Bahn. Und die Sonne ist gar nicht im Mittelpunkt von der Ellipse, sondern ein bisschen außerhalb, in den sogenannten Brennpunkt der Ellipse, in einem dieser Brennpunkte. Das zweite Gesetz sagt, der bewegt sich auch nicht gleichmäßig auf der Ellipse, der Planet. Sondern je näher bei der Sonne ist, umso schneller. Und je weiter weg ist, umso langsamer. Und je näher zur Sonne kommt, wieder schneller. Ja? Und zwar so, dass wenn man von der Sonne zum Planeten den Strahl richtet, ja, den Radiusvektor, so überstreicht der in gleichen Zeiten, wie man sagt, gleiche Flächen. Das ist das zweite Gesetz. Das war im Jahre 1609. Das war genau vor 400 Jahren. Darum ist dieses Jahr nicht nur das Jahr des Kepler-Salons, sondern auch das Jahr der Astronomie international. Und dann kam noch 10 Jahre später, und da war Kepler bereits hier, die Harmonis Mundi, die Weltharmonie, das dritte Gesetz, wo drinnen feststellt, er weiß, wie das Planetensystem maßstäblich ausschaut, wie weit die Planetenbahnen voneinander entfernt sind. Das hat er in Graz schon zu wissen geglaubt, das war aber damals falsch in Graz, bei dem Mysterium Cosmographicum. Ja? Da hat er es festgestellt hier, ja, wenn man also misst, die großen Halbachsen der Ellipse, das ist praktisch sowas wie der Radius, ja, die Kurven der großen Halbachsen verhalten sich zu den Quadraten der Umlaufszeiten immer im gleichen Verhältnis, so geht dieses dritte Gesetz. Also er hat ein kleines System des Weltalls, konnte er sich sozusagen bauen. Er wusste, wenn man weiß, wie weit die Sonne von der Erde entfernt ist, dann weiß er auch, wie weit die Venus entfernt ist, wie weit Jupiter entfernt ist, alle. Ja? Weil er kannte ja die Umlaufszeiten. Nur wusste er damals nicht genau, wie weit die Erde von der Sonne entfernt ist. Man hatte nur Ahnungen gehabt, nicht Genaues. Ja? Wie groß die Erde war, das wussten schon die Griechen. Ja? Die haben auch gewusst, dass die Erde eine Kugel ist. Also sie brauchen eine Mondfinsternis zu beobachten. Das kann man ja hier von Linz aus nicht immer. Letztes Jahr war, glaube ich, eine Mondfinsternis und es war so bewölkt, dass man sie nicht gesehen hat. Das ist das Pech, nicht? Das ist, darum sind die Hochkulturen ja nicht in Linz. Also Linz ist ja, die erste Hochkultur ist nicht in Linz entstanden, einfach wegen des Wetters. Ja? Die sind entstanden in Mesopotamien und in Ägypten, denn dort war immer sternenklarer Himmel. Ja? Dort hat man den Kosmos gesehen. Aus der Ordnung heraus entsteht dann Wissen. Man sah den Himmel. Aus dem Himmel heraus ist dieses ganze Geschehen, also die ganze Wissenschaft entstanden. Die Astronomie ist die älteste der Wissenschaften. Also sie haben dort festgestellt, bei der Mondfinsternis, wenn die Erde ihren Schatten auf den Mond wirft, dann ist der Schatten immer kreisförmig. Und wenn der Schatten immer kreisförmig ist, nur die Kugel wirft einen kreisförmigen Schatten in jeder Position. Also muss die Erde eine Kugel sein. Und wie groß die Erdkugel ist, das konnte Eratosthenes vermessen, indem er sagte, ich kenne am Oberlauf des Nils eine Stelle, wo die Sonne genau im Zenit steht, am 21. Juni um 12 Uhr. Da leuchtet die Sonne nämlich in einen tiefen Brunnen hinein. Während 800 Kilometer entfernt in Alexandria, nördlich, da wirft die Sonne schon einen Schatten. 7,2 Grad ist der Schatten groß. 7,2 ist ein 50stel von 360 Grad. Also 800 Kilometer ist ein 50stel des Erdumfangs. Also 40.000 Kilometer ist der Erdumfang. Unglaublich, wie schnell man den Erdumfang hat. Ja? 40.000 Kilometer. Nebenbei gesagt, er hat Glück gehabt, denn später haben sie die Messungen wiederholt und dann ist die Erde immer kleiner geworden und bei den Römern war die Erde nur mehr 27.000 Kilometer im Umfang. Ja? Was ein großes Glück war für Amerika, denn Kolumbus hat fest an die 27.000 Kilometer geglaubt und sonst wäre er nämlich nie gefahren auf der Westtour, um Indien zu erreichen. Also Amerika ist ein Rechenfehler, nicht? Also das ist das entdeckt war, keine Rechnung mehr, aber Kolumbus hat bis zu seinem Lebensende geglaubt, dass er in Asien gewesen ist. Also auf dieser Tour. Die Vermessung der Erde ist also schnell gegangen, 40.000 Kilometer, sagen wir bei Eratosthenes. Und jetzt, wenn ich mir anschaue, wie groß ist der Schatten der Erde auf dem Mond, ne, da halte ich mal so eine Euromünze hin und sehe, so bei 75 cm Abstand hat die Euromünze ungefähr die gleiche Krümmung wie der Schatten der Erde auf dem Mond. Und der Euromünze hat 75 mm Umfang und 75 cm entfernt hat sie den Schatten. Also 10-mal mehr. Das heißt, die Erde hat 40.000 Kilometer Umfang, also ist der Mond so 400.000 Kilometer entfernt. Haben wir schon. Stimmt nicht ganz, aber ungefähr. 400.000 Kilometer ist nicht schlecht. Ja? Und wie weit ist die Sonne weg? Ja, bei Halbmond ist es so, da scheint die Sonne auf dem Mond so, dass wir, wenn wir auf den Mond hinschauen, dort der Mond genau in rechter Winkel ist. Also bei Halbmond ist der Strahl von der Sonne zum Mond und unser Augenstrahl zum Mond hin bilden einen rechten Winkel. Dann habe ich genau Halbmond. Und wenn ich mir dann einen Winkel messe, von mir aus gesehen, zur Sonne auf der einen Seite und zum Mond auf der anderen Seite, weiß ich von dem rechtwinkligen Dreieck auch da bei mir den Winkel. Dort ein rechter Winkel, bei mir den Winkel weiß ich und den Abstand Erde-Mond weiß ich auch. Also weiß ich Abstand Erde-Sonne. Braucht nur das Dreieck zu zeichnen. War die Idee. Ist super, die Idee. Nur die Messung ist sehr, sehr kompliziert. Ein gewisser Aristarch hat das gemacht und hat festgestellt, die Sonne, die ist 19 Mal mindestens mehr entfernt als der Mond von der Erde. Das war nicht ganz richtig. Sie ist 400 Mal weiter entfernt. Aber schon allein die Idee, dass die Sonne so weit entfernt ist und dabei so groß wie der Mond, jedenfalls von uns aus gesehen, ist ja ein Zufall, nicht? Dass die Sonne genauso groß wie der Mond ist. Also von uns aus gesehen. Das zeigt, dass die Sonne in Wahrheit viel, viel größer sein muss. Viel, viel größer. Und das war schon die Idee von Aristarch, dass die Sonne wohl im Mittelpunkt des Sonnensystems sein dürfte. Dann hat er sie wieder verworfen, aus gutem Grund. Auch Tycho de Brahe, der der beste Astronom seiner Zeit war, hat nicht dem Kopernikus geglaubt. Er hat nicht geglaubt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Und zwar auch aus einem ganz einfachen Grund. Also ich betrachte hier diesen Stern und jetzt haben wir gerade Winter und ich drehe mich da um die Sonne. Sie sind meine Sonne. Also ich drehe mich um die Sonne und jetzt bewege ich mich um die Sonne und jetzt betrachte ich im Sommer diesen Stern und da sehe ich ihn unter einem anderen Winkel. Also, und ich meine, Sie müssen sich vorstellen, in Wirklichkeit ist ja der Radius ist ja 150 Millionen Kilometer. Also der Durchmesser ist 300 Millionen Kilometer. Also da muss ich schon wirklich verschiedene Winkel haben. Aber die sah man nie. Man sah nie die Sterne wackeln während der Jahreszeiten. Die blieben immer starr. Und da hat niemand geglaubt, dass die Erde sich um die Sonne bewegt. Weil sonst müsste die Sterne während der Jahreszeiten hin und her wackeln. Ja, die Verteidiger des Kopernikus haben gesagt, die Sterne sind da so unglaublich weit weg. Aber erst vor 150 Jahren haben die Astronomen festgestellt, die wackeln wirklich. Ungefähr ein Zehntausendstel des Monddurchmessers. Ein Zehntausendstel des Monddurchmessers. Wackeln die während der Jahreszeiten hin und her. Die sind unfassbar weit weg. Aber dieses Wissen, also das war bei Kepler, hat er schon geahnt. Weil Kepler war felsenfest überzeugt, dass die Sonne im Mittelpunkt ist. Ja. Also er hat die Welt, Sie müssen sich vorstellen, er hat die Welt ernst genommen. Ja. Also ein wesentliches Punkt der Aufklärung ist, man muss die Welt, in der wir leben, wirklich ernst. Man darf sich keine Illusionen hingeben. Wir müssen die Welt ernst nehmen. Und die Welt ist für Überraschungen immer gut. Die tollste Überraschung, die Kepler leider nicht erlebt hat, er ist wirklich unzeitig früh gestorben. Er hätte höchstwahrscheinlich, hat er alles vorbereitet, was Newton dann gefunden hat. Er war einer der wirklich Giganten der Wissenschaft. Ein ganz, ganz großer. Er hätte vielleicht doch erleben können, dass sich die Planeten tatsächlich auf Kreisen bewegen. Aber diese Kreise, auf denen sie sich bewegen, die sind ganz, ganz, ganz eigenartig. Sie haben nämlich nichts zu tun mit den Kreisen im Ort, sondern mit Kreisen auf der Geschwindigkeit. Sie wissen vielleicht, bei Galilei ist man draufgekommen, es ist nicht so, wie Aristoteles sagte, dass der Urzustand jedes Körpers auf der Erde die Ruhe ist, sondern wir können uns auch gleichmäßig bewegen, nicht zum Beispiel mit dem Zug von Linz nach Wien, wenn der gleichmäßig fahren sollte, dann spüre ich nicht im Speisewagen, dass ich mich bewege oder die Erde sich an mir vorbei bewegt. Nicht? Ich kann den Schaffner fragen, wann fährt der nächste Bahnhof vorbei. Nicht? Das ist durchaus das Relativitätsprinzip. Nicht? Ja? Also wann kommt endlich Wien an? Nicht? Oder Linz. Und diese Relativität zeigt an, dass die Geschwindigkeit eigentlich der wesentliche Punkt ist. Ja? Also Änderungen der Geschwindigkeit, die merkt man schon. Aber Änderungen des Ortes, die haben keine Relevanz. Änderungen der Geschwindigkeit. Und wenn man jetzt von dem Ort zur Geschwindigkeit übergeht, dann zeigt es sich, die Planeten haben Kreise um sich. Jeder Planet hat um sich einen Kreis und vom Planeten aus zu diesem Kreis zeigt immer wie ein Zeiger, zeigt das ein Zeiger, der entlangläuft wie bei einer Uhr. Der Planet muss nicht im Mittelpunkt dieses Kreises sein, machen wir dieser Zeiger kürzer, machen wir dieser länger, aber der Zeiger läuft wie bei einer Uhr entlang. Und dieser Zeiger ist nicht der Ortszeiger, sondern der Geschwindigkeitszeiger. Und die Kreise bleiben da. Und manchmal kann sogar passieren, dass dieser Himmelskörper sogar seinen Kreis hat, außerhalb von sich, dass der Himmelskörper und der Kreis liegt ein bisschen außerhalb. Da läuft auch der Geschwindigkeitsvektor entlang, aber dieser Körper, der bewegt sich nur ein einziges Mal um die Sonne herum, ist ein sogenannter Komet auf einer hyperbolischen Bahn. Das ist natürlich toll. Das hat Newton entdeckt. Das ist natürlich toll. Newton konnte erklären Kometen. Denn vorher waren Kometen ja was im Himmel nicht geben durfte. Denn der Kosmos verträgt nicht so etwas Unordentliches wie einen Kometen. Und Aristoteles hat auch gesagt, ganz klar, ein Komet ist eine Wettererscheinung. Das gehört zum Irdischen. Ist nicht im Translunaren, ist im Sublunaren. Ja? Aber jetzt plötzlich sagt Newton, ich verstehe die Kometen. Und Newton, der gesagt hat, früher hat man geglaubt, Gott lässt seine Engel, befiehlt seinen Engel mit ihren Flügelschlägen, die Planeten am Himmelszelt entlang zu führen. Das ist doch ein wunderschöner Gedanke. Ja? Und jetzt ist es ein mathematisches Gesetz. Ja? Die Welt ist desillusionierend. Die Mathematik desillusioniert die Welt. Ah, vielleicht nicht ganz. Nicht? Ein bisschen Illusion bleibt, nicht? Bedenken Sie, wir können jetzt multiplizieren mit so eigenartigen Zeichen, also wir haben ja gar kein Gefühl, wenn wir so 7 schreiben oder 9 schreiben, dass wir eigentlich kalligraphisch interessante Symbole schreiben für etwas, wo wir sagen, ich habe es erfahren, weil ich einmal die Glocke schlagen gehört habe und sie hat bis 8 geschlagen. Und dann malen wir dieses eigenartige Ding, diese aufgestellte Lemniskate, wie man das sagt, diese geschlungene Figur. Also ein bisschen ist das Herz halt immer noch dabei. Ja. Also, wenn Sie so wollen, Mathematik ist schon eine sehr, desillusionierende, eine sehr nüchterne Wissenschaft. Aber wenn man sie ganz nüchtern betrachtet, dann würde man austrocknen. Ja? Also bewahren Sie sich jenseits von aller Aufklärung noch immer das Gefühl der Intuition und dass dahinter etwas steckt, was sich doch nicht allein durch Zahlen darstellen lässt. Ja? Ja, sonst würden wir ja irgendwie verdursten in dieser Wüste der Zahlen. Ja? Die Zahlen sind ja auch uninteressant. In Wirklichkeit sind die Zahlen ja nur die Boten hin zum Unendlichen. Und was das Unendliche ist, ja, das ist ein anderer Vortrag. Bis zu diesem anderen Vortrag danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, jedenfalls jetzt. Danke Ihnen vielmals. Danke.
Wechseln wir uns ab, Sie dürfen sitzen, ich stehe. Dann behalte ich auch das Gefühl für das, was Ihnen noch zuzumuten ist an Gespräch, an Diskussion. Ein Fenster haben Sie, glaube ich, schon aufgemacht, das ist gut. Man gerät ins Schwitzen.
Geht schon.
Gut, herzlichen Dank zunächst mal, Professor Taschner, für diesen äußerst vergnüglichen und amüsanten Parforce-Ritt durch eine Aufklärung, wie ich sie so noch nicht kenne und wie ich sie aber mit großem Vergnügen, mit großem Interesse gehört habe. Ich erlaube mir, eine erste Frage zu stellen und gebe dann aber gleich das Wort an Sie weiter und Sie mögen Fragen stellen. Sie haben genauso angefangen eigentlich, wie ich es mir, nachdem ich ein bisschen in Ihrem Buch und in einem Aufsatz von Ihnen noch gelesen habe, wie ich es mir erhofft habe, nämlich mit dieser Darstellung der Geschichte der Zahlen, wenn ich es mal so nennen darf. Und da ist mir aufgefallen, ein Satz, den Sie in einem Museumskatalog hier geschrieben haben, und Sie sagen, für die Pythagoreer war die Zahl 10 die Zahl der Vollkommenheit. Mhm. Und Sie begründen das dann auch sehr schön, wie Sie es vielleicht uns gleich auch nochmal erklären können. Das hat mich dann kurzfristig beunruhigt, weil ich mir gedacht habe, ist doch nächstes Jahr erst das Jahr der Vollkommenheit. Das würde ich denen in Essen gar nicht gönnen, wenn die dann, habe gesagt, fällt Ihnen was zur Zahl 9 ein?
Ja. Also es ist so, am Anfang haben die Menschen ja eigentlich nur bis 8 gezählt. Ja? Man weiß gar nicht, also vielleicht haben sie so gezählt, dass sie die Kerben gezählt haben. Ja? Weil Zahl hat ja mit Kerbe zu tun. Also Zahl ist Dal. Dal ist im Englischen Tell. Die Delle kommt auch davon. Ja? Also was man einkerbt, das ist die Zahl. Und vielleicht hat man so nur die Kerben gezählt. Und vielleicht hat man den Daumen nicht mitgezählt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat man bis 8 gezählt. Ja? Es gibt auch 7 Wandelsterne. Ich habe sie Ihnen aufgezählt. Vom Mond bis zu Saturn. Und das 8. das ist das Himmelszelt. Ja? Damit ist der Kosmos vollkommen. Ja? Bedenken Sie, in der Bibel steht, Gott hat die Welt geschaffen in wie vielen Tagen? Nein, in 6 Tagen. In 6 Tagen hat er sie geschafft. In 6 Tagen hat er geschafft. Am 7. Tag, an dem behaupte ich, leben wir jetzt, in dem ruht er, nicht? Weil wenn er das alles sehen würde, was da bei uns passiert, wir lassen ihn jetzt ruhen. Und am 8. Tag, in der Bibel, in der jüdischen Mystik, am 8. Tag wird alles vollendet. Ja? Also 8. Tag ist der Tag der Vollendung. 8 ist die heilige Zahl, ist eine sehr heilige Zahl im Judentum. Am 8. Tag wird auch das Kind beschnitten. Also 8 ist die Vollendung. Ja? sehr, sehr interessant, dass 8, dass vielleicht auch die verkehrt geschriebene 8 das Zeichen für unendlich ist, hat damit zu tun. Also 8 ist sozusagen die letzte Zahl. Und da sind die Leute drauf gekommen, es geht ja weiter beim Zählen. Ja, da gibt es eine Zahl, die nach 8 kommt, das ist 9, eine neue Zahl. Und diese neue Zahl, die nennen die Franzosen Neuf. Und Neuf heißt auch 9. Aha. Und im Französischen, im Lateinischen heißt Novum und Novem ist das gleiche. Neu und 9. Neu ist 9. Ja? Also 9 ist eine neue Zahl. Wir fangen wieder neu an. Nicht? Also das ist es jetzt.
So sehen Sie. Das passt zu Linz.
Gut, danke.
Linz verändert. Das passt zu Linz, denn Linz verändert. Nebenbei gesagt, das sage ich Ihnen etwas, was Sie vielleicht nicht wissen. Ich war am Wochenende ja in Liverpool und habe die Würde der Kulturhauptstadt von Liverpool nach Linz gebracht. Da hat mir der Bürgermeister erzählt, oder dieses Zeichen interpretiert wissen wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, eine 9. Und sagte, ah, das ist gut. 9 ist die Lieblingszahl von John Lennon gewesen.
Oh.
Also unter diesem Aspekt. Aber vielleicht noch eine letzte Frage von mir und dann endlich. Mathematik als Leuchtfeuer der Aufklärung. Sie haben das sehr schön erzählt, wie die Zahlengeschichte sich entwickelt hat oder die Form eigentlich der Zahlen. Ist es nicht merkwürdig, dass bei ganz vielen Zahlen so viel Mystik dahinter steckt? Stört das einen Mathematiker? Also 3, 7, 8 haben Sie gerade erklärt.
Na, wissen Sie, die Astronomen leben ja auch davon, dass es vorher die Astrologie gegeben hat. Nicht? Und Astronomie und Astrologie haben ja nichts miteinander zu tun. Nicht? Also das, ja, aber Kepler hat noch Horoskope erstellt. Ja. Hat damit Geld verdient. Nicht? Also ich meine, irgendwer muss auch der Reibach herkommen. Nicht? Also das ist klar. Und ja, natürlich.
Ist irgendwas dran an Bedeutung von Zahlen? Dass man sagt, naja, drei Wünsche.
Ja, es ist schon interessant. Also es gibt ja, Vergil sagt, numero Deus impari gaudet. Nicht? Also Gott liebt die ungerade Zahl. Ja? Also wenn man so aufzählt, wenn man zwei Sachen aufzählt, dann sagt man, es fehlt was. Man muss also Felix Faustum Fortunatum quisit. Also 3F. Ja? Also das ist wichtig. 3 muss drinnen sein. Ja? Also man zählt 3 auf. Ja? Es gibt 10 Gebote, nicht? Also es gibt ja auch eine Idee, dass es 15 gab und eine Tafel ist ihm runtergefallen, aber eigentlich so.
Aber das waren die Unterlassungssünden.
Aber es gibt 10 Gebote, nicht? Also diese 10 Zahl hat natürlich eine sehr tiefe Bedeutung. Das kommt vom Pythagorischen her. Das hat natürlich historische Aspekte. Also mathematisch ist natürlich nichts dahinter, wenn Sie es von der Addition her betrachten. Denn additionsmäßig, Sie fangen mit 1 an und Sie geben immer 1 dazu und Sie bekommen also eine Zahlenreihe und so haben Sie also alle Zahlen aufgegliedert wie die Perlen einer Kette. Multiplikativ ist ein bisschen spannender, nicht? Also
haben Sie eine Lieblingszahl?
Ja, also ich sage immer 313, aber das ist nur von Donald Duck, weil der hat so ein Auto und da ist die License Number. Ja. Aber die Primzahlen sind natürlich schon, das sind so, die haben was für sich, nicht? Also das ist so, das sind Bausteine, nicht? Also wie die Natur ihre ganze Formenfülle aufbaut aufgrund von nur 100 ungefähr Elementen, die es gibt, ja, und dann steht alles, die ganze Welt, braucht nur 100 Elemente. Die Mathematik braucht viel mehr, die hat unendlich viele Primzahlen, aber damit kann man auch die Zahlen aufbauen, wenn man multipliziert. Nicht mit multiplizieren, wenn man mit 1 nur mit sich multipliziert, kommt man ja nicht sehr weit, weil da bleibt man bei 1 hängen. Da haben die Griechen auch gesagt, das ist ja gar keine Zahl, nicht? Also 1 ist keine Zahl. Also Zahlen beginnen erst mit 2. 2, wenn Sie 2 mit sich multiplizieren, 2, 4, 8, 16, 32, kriegen Sie schon unendlich viele. Unendlich viele hat man, aber alle sind es nicht, ja? Also da ist zwischen 2 und 4 fehlt ja schon eine, nicht? Also 3. Also kommt noch 3 dazu, macht man mit 2 auf der einen Seite und mit 3 auf der anderen Seite die Zahlenwelt auf, haben wir schon recht viele. Also 2, 3, 4, 5 fehlt noch. 5 ist nicht drin, nicht? Dann kommt 5 dazu, jetzt haben wir dreidimensional. Dann fehlt noch 7, nicht? Und so, sehen Sie, und plötzlich wird diese Zahlenwelt wird plötzlich unendlich dimensional.
Sie müssten eigentlich unheimlich an der Börse erfolgreich sein. So wie Sie die Zahlen jonglieren.
Nein. Wenn die Börse so arbeiten würde, wie ich damit den Schein jongliere, dann wäre die Börse von lauter Madoffs voll. Nein. Sie müssen bedenken.
Warum heißt das Schnapszahl?
Was ist eine Schnapszahl?
Kennen Sie das nicht?
Nein.
66, 44, 33 sind Schnapszahlen. Kennt man das nicht? Oh ja.
Ja und nein, ich weiß es nicht.
Sie wissen Sie? Nein. Nehmen Sie es mit nach Wien, bringen Sie es raus. Das ist nämlich Schnapsack. Wer möchte etwas fragen? Bitte.
Ja. Ja, weil das liegt daran, dass die... Nein, im Judentum ist es so, die Zahlen wurden im Judentum, genauso wie beim Griechischen, in der griechischen Schrift, wurden die Buchstaben sind auch Zahlen. Also Aleph ist 1, Bet ist 2, Gimel ist 3, Dalet ist 4 und so weiter. Und in der jüdischen Schreibweise ist es so, da gibt es ja keine Vokale. Die griechische Sprache ist ja voll von Vokalen. Die haben die Schriftzeichen von den Phöniziern übernommen, die sich mit den jüdischen zusammenhängen, und haben den Schriftzeichen plötzlich vokalisiert, die haben sie zum Teil vokalisiert, ja. Aber im Judentum gibt es keine Vokale. Das heißt also, die Buchstabenkombinationen sind tatsächlich wirkliche Symbole, und erst der Schriftgelehrte konnte dann das lesen als Wort, aber damit war es auch viel leichter möglich, sozusagen Zahlen drinnen zu sehen. Ja. Und da gibt es also die sogenannte Gematria. Gematria ist also die Methode, wie man aus dem Buchstabensymbol zugleich die Zahlensymbole herauszieht. Und da gibt es also unglaublich viele, viele, viele mystische Vorstellungen. Also Abraham ist Lot, seinem Neffen Lot, zu Hilfe geeilt mit 318 Knechten. Und wenn Sie die Zahl 318 hebräisch schreiben, bekommen Sie Eliezer. Eliezer war nämlich der Hilfsmann des Abraham. Also ist mit dem Eliezer gekommen, aber das war zugleich auch 318. Bei 318 und Eliezer ist das Gleiche. Also solche Sachen gibt es. Der Sinai und schreibt sich als Zahlzeichen im selben Wert wie Sulam. Sulam ist die Leiter. Also ist der Sinai, der Berg Sinai, von dem die Gesetze heruntergekommen ist, zugleich auch die Leiter, mit der man hinaufkommt zu Gott. Ja? Und so gibt es verschiedenste Interpretationen. Ja? Ja, da müssen Sie aber das hat nichts mit Mathematik zu tun. Das ist einfach, wie soll ich sagen, Kulturgeschichte. Aber es ist eine interessante Kulturgeschichte. Ja? Warum zum Beispiel Abraham, Jakob und Isaak so dieses Alter erreicht haben, was sie erreicht haben, ist auch Zahlensymbolik. Man versteht das auch gar nicht. Warum ist Methusalem gerade so alt geworden? Das hat sicher eine Bedeutung. Ich weiß es nicht.
Eine weitere Frage.
Mich würde interessieren, wir sind ja jetzt eigentlich schon mittendrin, dass Mathematik offensichtlich mit Theologie sehr viel zu tun hat. Weil viele, die Sie genannt haben, also Kepler war Theologe, Kopernikus, Michael Stiefel war ja Prediger in Oberösterreich. Also warum ist das eigentlich so?
Ja.
Warum waren das eigentlich hauptsächlich Theologen, die sich dann mit Mathematik beschäftigt
An
haben?
An sich. Mathematiker und Astronomen waren früher das Gleiche. Sie müssen sich vorstellen, zuerst einmal war Mathematik und Astronomie praktisch die gleiche Wissenschaft. Also der große Gauss hat sich eigentlich, der ja für uns der Princeps Mathematicorum, also der Fürst der Mathematiker ist, der ist der größte Mathematiker der Neuzeit, aber Gauss hat sich als Astronom empfunden. Und wenn man Gauss dann gefragt hat, hat man immer gesagt, Gott rechnet, nicht? Ja, also die Astronomie natürlich hat schon ein bisschen etwas mit dem Göttlichen zu tun, denn die Sterne, die sind uns ja ein bisschen zu weit weg, als dass wir mit ihnen experimentieren können, wie mit irgendwelchen Bakterienkulturen, die wir in der Petrischale haben. Nicht? Also die Sterne sind Experimenten unzugänglich. Sie sind zu weit weg, aber trotzdem sehen wir sie. Nicht? Wir haben das Gefühl, das ist eine Botschaft von einem Kosmos, der hier nicht auf Erden ist. Ja? Und das war die alte Idee schon dieser Priester, Gelehrten, die also den Leuten das beigebracht hatten. Die Sterne haben es uns berichtet, die Götter haben es uns berichtet, wann der Nil wieder kommen wird. Da haben sie nämlich immer einen Stern gesehen, der aufgestiegen ist, den Sirius. Und haben gesagt, aha, jetzt wissen wir von den Göttern wieder, jetzt kommt der Nil. Ja? Und all diese Beobachtungen der Gestirne waren natürlich auch mit einem religiösen Nimbus verbunden. Ja, und daher kommt das ein bisschen. Und jetzt müssen Sie auch noch sich vorstellen, wenn man sagt, die Mathematik hat als Thema eigentlich das Unendliche, so ist das Unendliche ja auch ein Attribut, das man dem Ewigen gibt. Ja? Ja. Also insofern gibt es diese Beziehung. Auch Leibniz hat natürlich, Leibniz hat ja ein besonders hübsches Ziffernsystem gefunden und hat gesagt, was brauche ich denn diese 10 Ziffern? 2 genügen, 0 und 1. Mit denen komme ich durch. 0 und 1. Ja? Also 0 ist 0, 1 ist 1 und die nächste Zahl, es gibt keine Ziffer mehr, da schreibe ich dann 1, 0 dafür. Das ist für 2. 1, 1 ist für 3. Dann geht es dann wieder nicht mehr weiter, muss ich 1, 0, 0 schreiben für 4. 101 für 5, 110 für 6, 111 für 7. Und Leibniz hat gestrahlt, hat nämlich gesagt, 1 steht für Gott und 0 steht für den Teufel. 111 steht für 7. In 7 Tagen hat der dreieinige Gott die Welt geschaffen, dieses System stimmt. Also Sie sehen, also, wie die Leute damals also, so sich mystisch entlang. Heutzutage, ich meine, es gibt agnostische Mathematiker wie militante Atheisten, genauso wie Tiefgläubige, also da, das geht reihum durch, also das, die Mathematik ist da völlig neutral, das ist wie ein laizistischer Staat, das sagt, ihr seid alle willkommen, Hauptsache ihr könnt gut rechnen. Also, es gibt Menschen, also, die Mathematik für ein Geschenk Gottes halten. Es gibt Menschen, die sagen, Mathematik ist ein formales System and nothing more. Das ist alles möglich. Also wir haben uns, wenn Sie so wollen, davon befreit, sind davon erlöst oder haben es verloren. Sie können es sehen, wie Sie wollen. Ja. Seit wann es die arabischen Zahlen gibt, ist die Frage gewesen. Seit wann... Die arabischen Zahlen gibt es ja von den Arabern, aber die haben sie nicht erfunden, sondern die haben sie übernommen von den Indern. Ich glaube also gelesen zu haben, dass diese Null, das ist ja auf die auf Wirklichkeit ankommt. Sifra heißt ja eigentlich die Null, das ist die Nullziffer. Das wurde so um 500 nach Christus sicherlich schon von den Indern so verwendet. Höchstwahrscheinlich aber schon früher. Also es ist eine indische Erfindung. Sie müssen sich vorstellen, dass das Wesentliche die Erfindung der Null war. Dass man so Symbole hat für Ziffern, das ist noch leicht. Aber dass man sagt, ich habe ein Stellenwertsystem. Dass ich sage, jetzt ist der Einser nicht mehr ein Einser, sondern es ist jetzt ein Zehner. Aber ich schreibe trotzdem Eins dafür. Aber ich muss ihm eine andere Stelle geben. Da brauche ich eine Null. So eine Idee hat ja auch schon Ptolemäus in seinen Tafeln. Da hat er auch ein Ringel geschrieben. Hat gesagt, das Ringel steht für nichts an dieser Stelle. Das hat er Uden genannt. Das war nämlich ein Omikron. Ja? Also das gab es schon. Aber da war Null wirklich nur eine Ziffer. Und dass man das sozusagen als Zahl betrachtet, dass man damit rechnen kann, das ist ein eigener Kulturprozess gewesen. Ja. Es gibt ein Buch von Charles Sieve über die Geschichte der Null. Und die Null ist ein Teufel. Die Händler haben das schon gehabt, höchstwahrscheinlich. Also so ein griechischer Händler, der hat ja Buch geführt. Nicht? Der hat ja festgestellt, also jetzt habe ich so und so viel. Das ist mein Haben und das ist mein Soll. Und mein Soll ist mehr als mein Haben. Der hat sicherlich auch schon negative Zahlen als solche gehabt. Nicht? Sie müssen sich vorstellen, meine Damen und Herren, Sie wissen alle, was 7 minus 13 ist. 7 minus 13, nicht? Das können wir jetzt ausrechnen. Und da sagte man sich, das konnten wir damals noch nicht. Da haben sie auch gekonnt. Sie haben aber nur gesagt, 7 ist das Haben und 13 ist das Soll. Und wenn wir 7 minus 13 ausrechnen, was machen wir denn eigentlich im Kopf? Im Kopf rechnen wir 13 weniger 7 aus. Und da sagen wir uns, jetzt müssen wir es aber umdrehen, schreiben wir einen Strich davor. Ja? Wir können ja gar nicht 7 minus 13 ab Nutze ausrechnen. Das kann kein Mensch. Jeder rechnet 13 weniger 7 und sagt dann, aber ich muss es umdrehen. Ja? Also das hatten die Händler in Griechenland sicherlich auch schon gekonnt. Aber die Pythagoreer haben die Händler verachtet. Die verwenden die Zahlen für schnödes Rechnen, um irgendwie Geld zu verdienen. Ja? Und die Pythagoreer müssen unglaublich reich gewesen sein, denen das Geld also nichts ausgemacht hat. Und sie haben gesagt, also, reich sind wir sowieso, die Zahlen sind für etwas anderes gut. Ja? Und haben dieses Händlerrechnen, das Addieren und Subtrahieren als uninteressant betrachtet. Und beim Multiplizieren ist aber Null blöd. Nicht? Denn Null macht alles zunichte. Ja? 1000 mal Null ist das gleiche wie 1 mal Null. Das heißt dann, 1 durch Null muss das gleiche ergeben wie 1000 durch Null. Ja, aber das gibt es dann nicht, nicht. Weil dann könnte ich jetzt sozusagen beide Seiten wieder mit Null multiplizieren und dann müsste ja 1 gleich 1000 sein. Das ist unmöglich. Und darum haben sie gesagt, die Null, die dürfen wir überhaupt nicht verwenden. Die gibt es nicht. Die ist in unserem Zahlenrecht des Multiplizierens, kommt sie nicht vor. Und seit dieser Zeit hat man also vor der Null eine gewisse Hochachtung gehabt. Das geht also bis zu Leibniz, der gesagt hat, also ich rechne schon Null durch Null. Das kann ich ausrechnen. Aber diese Null ist nicht so eine richtige, sondern das ist nur eine Fast-Null. Also für mich ist es Null, aber der liebe Gott, der sieht noch etwas, was knapp drüber ist. Ja? Also... Und als man ihn dann gefragt hat, was meinst du denn genau damit, hat er gesagt, das ist eine façon de parler. Hat sich Französisch ausgedrückt. Das ist eine façon de parler. Also,
gibt es eigentlich auf diesem Gebiet noch Unerforschtes in der Mathematik?
Ja. Sie meinen, also 17 ist Primzahl und 19 ist Primzahl, nicht? Ja. Und die sind nur zwei voneinander verschieden, ja? Und 1931 und 1933 sind zwei Primzahlen, ist auch nur zwei unterschiedlich. Und ja, und wie viele Primzahlen gibt es, die sich nur um zwei unterscheiden? Ja. Und alle glauben, es sind unendlich viele, aber das ist Hausübung. Ja, also das ist, weiß bis jetzt noch niemand.
Das weiß, ja? Nein, weiß niemand. Ja. Und das kann man als Fragestellung nicht in einen Computer eingeben und der spuckt dann das aus?
Das ist das Schöne. Ja. Das ist das Schöne. Weil sonst würden wir ja, hätten wir ja das Schicksal der Kursisten, nicht? Verstehen Sie mich? Aber der Computer ist der Kursist und wir sind Mathematiker. Wir haben ihn überwunden. Ja, so müssen Sie es sehen. Ja, ja, ja.
Woran forschen Sie gerade?
Wie ich jetzt wieder hier von Linz nach dieser wunderbaren Unterhaltung nach Linz kommen kann. Nein, also was mich interessiert ist, was mich persönlich interessiert ist, sind Grundlagenfragen. Also es gibt in der Mathematik gibt es eine Hauptgruppe, 99,8% mindestens aller Mathematiker sagen, wir können das Unendliche so betrachten wie einen ganz normalen Begriff der Logik. Und 0,0 irgendwas Prozent der Mathematiker sagen, man muss mehr aufpassen. Ja? Und ich gehöre zu diesem kleinen Weg, der kleinen Fein und so weiter. Und also es gibt das Unendliche sozusagen aktual nicht. Ein irrer Begriff. Und die meisten sagen, das gibt es vielleicht eh nicht, aber wir können trotzdem damit rechnen. Ja, wir können damit manipulieren. Ja? Und ich halte das für, wie soll ich sagen, ein bisschen hypertroph. Ja? Da gibt es zum Beispiel die Idee eines Hotels, das hat unendlich viele Zimmer. Hilberts Hotel heißt das. Hat unendlich viele Zimmer und sagen wir, das ist voll, so wie der Salon hier, nicht? Und jetzt soll noch jemand kommen und in das Hotel hineinkommen und da kann der Portier sagen, es ist zwar voll, aber er hat trotzdem ein Zimmer für Sie. Nicht? Da geht er zum, das ist so ein russisches Hotel, wo man so einen Lautsprecher hat und in jedem Zimmer gibt es so, also wenn man so ein Mikrofon hat, in jedem Zimmer gibt es einen Lautsprecher, wo die Gäste das hören und er sagt durch allen Gästen, bitte gehen Sie in das Zimmer mit der größeren Nummer, mit der nächstgrößeren Nummer, nicht? Und da geht der Gast von Zimmer 1 zum Zimmer 2, von Zimmer 2 geht er zum Zimmer 3, von Zimmer 3 zum Zimmer 4. Und mit der Methode hat dann jeder sein nächstes Zimmer und das Zimmer 1 ist frei geworden und sie dürfen rein. Nicht? Aber jetzt haben wir das Hotel mit unendlich vielen Zimmern.
Das merken wir uns als Prinzip für den Kepler-Salon.
Ja, genau. Ja. Aber es geht noch besser. Jetzt kommen unendlich viele Busse mit unendlich vielen Gästen. Was machen wir da? Sagt der eine. Ich nehme den ersten Bus, Sie gehen in das Zimmer. 2, 4, 8, 16, 32, also alle zwei Potenzen. Der nächste Bus, Sie gehen in das Zimmer. 3, 9, 27, 81, alle Dreier Potenzen. Dann kommt der mit allen 5er Potenzen, der mit allen 7er Potenzen, die Primzahlen, nicht? Der mit allen 11er Potenzen. Und wir haben unendlich viele Primzahlen, was haben wir für unendlich viele? Und außerdem ein paar Zimmer bleiben immer noch frei. 6 zum Beispiel ist immer noch frei, das ist noch nicht einmal besetzt.
Das sind Sie dann also ich werde, das werde ich, das was Sie jetzt gerade dargelegt haben, das werde ich den Kollegen von Linz Tourismus mal erzählen.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber wie machen wir es, nicht? Das die Schwierigkeit ist, das kostet ja unendlich viel. Verstehen Sie mich, nicht? Also
naja, da hole ich mir von Ihnen dann noch einen Tipp.
Ja, nein, also das ist natürlich eine darum sage ich, das aktuell Unendliche, ich bin ein Aristoteliker, das ist ein sinnloser Begriff. Ja? Aber andere sagen, naja, aber es ist schön, nicht? Also die machen trotzdem weiter. Nicht?
Darf ich Ihnen noch was Persönliches fragen? Ab welchem Lebensalter haben Sie sich für Mathematik begeistert?
Ja, eigentlich ist das so im Rahmen des Studiums gekommen, wie ich gemerkt habe, Physik ist mir zu schwer. Und ja, das ist wirklich so. Ich hab den besten Physiker, der in Österreich, also im 20. Jahrhundert, im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts gelehrt hat, also Walter Thiering heißt er, habe ich gehört und habe gemerkt, also der kann es und ich werde es nie können. Ich habe dann später einen Kollegen kennengelernt, der hat dasselbe Empfinden gehabt. Der hat sich aber nur gesagt, aber ich möchte trotzdem dabei bleiben und ich habe halt WO gegeben und habe das Glück gehabt, also daneben parallel dazu einen sehr, sehr guten Mathematikprofessor gehört zu haben. Und bei dem habe ich Skriptum brav geschrieben, dem hat das Skriptum so gut gefallen, dass er gesagt hat, Sie können mir sofort eine Dissertation schreiben. Nicht? Und das war es dann. Aber das war ein wunderbares Studium. Stellen Sie sich vor, Sie studieren so 8 Semester, brav, gehen in Vorlesungen, besuchen Seminare und plötzlich kommt der 8. Semester der Professor zu Ihnen und sagt, schreiben Sie bei mir eine Dissertation. Das ist ein Traum. Da war Universität noch Universität. Und heute Studienplan und Bachelor und Sie wissen ja, was ein Bachelor ist. A bachelor is a non-married man.
Und gut, aber man kann ja zum Glück.
Und das heißt Bologna, das ist Wahnwitz, nicht? Also die Stadt dreht sich im Grabe um, würde man sagen, wenn sie gestorben wäre.
Irgendwie haben es die italienischen Städte, ne?
Ja,
Pisa und Bologna liegen nicht so weit voneinander entfernt.
Ja. Bologna, La Rossa, La Grassa.
In der Schulzeit wussten sie es aber noch nicht mit der Mathematik.
Nein.
Hätten sie auch noch Germanist werden können.
Nein, ich war, also meine ersten Deutschaufsätze waren schrecklich, also musste nie mehr Erlebnisaufsätze schreiben, konnte ich nie. Also erst wie es dann ein bisschen ins Wald- und Wiesenthema gegangen ist, also erkläre die Welt, da war ich sofort dabei. Also das aber so einfache Sachen, was habe ich das letzte Mal geträumt, das ist mir nicht gelungen. Nein, Germanistik, nein. Und außerdem, das ist ein viel zu weites Feld, aber Mathematik ist ja viel enger, da gibt es ja nur die Zahlen in der Germanistik.
Bitteschön. Persönliche Frage. Und zwar, Mathematiker sind häufig sehr ausgezeichnete Musiker. Wie schaut das bei Ihnen aus?
Nein, ich bin kein ausgezeichneter Musiker. Also, ich habe jetzt wieder das Klavier versucht zu drücken, nicht? Also zu spielen, aber ja, so, ein bisschen kann ich klimpern, aber nein. Aber es gibt viele, die es können, es gibt viele, die es auch nicht können und ja, und es gibt viele,
Gibt es eine hohe Korrelanz?
Korrelation.
Korrelation zwischen Mathematik und Musik?
Das weiß ich nicht.
Zwischen Literatur und Medizin gibt es das ja.
Ja. Nein, weil Sie viele Beispiele kennen, meine Sie.
Ja?
Also, ja, das ist. Das ist noch nicht gesagt. Ja, wissen Sie, also es ist sicherlich so, dass Mathematik zum Beispiel gesund hält, weil die meisten Mathematiker werden älter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Aha. Das ist aber ganz klar. Denn manche Kinder, die einfach gestorben sind im Kindesalter, die haben nicht die Chance gehabt, Mathematiker zu werden und die bringen daher also sozusagen diese Korrelation zustande. Nicht? Also das ist so ähnlich, wie es eine unglaubliche Korrelation gibt zwischen der Anzahl der Störche im Burgenland und der Geburtenzahl. Also das besagt auch wenig, wissen Sie.
Mathematik eigentlich dann irgendwann mehr oder weniger verschwunden ist, also
ja.
weil die astronomische Forschung war ja geometrische hauptsächlich eigentlich.
Nein, also Sie müssen sich Folgendes sagen, es war im Altertum, also die Frage ging um die Geometrie und warum die Geometrie in der Mathematik einen Aufschwung und dann jetzt einen Niedergang erlebt hat. Verkürzt gefragt, also zusammengefasst. Also es war so, im Altertum hat es vier Unterrichtsgegenstände gegeben, im sogenannten Quadrivium, abgesehen vom Trivium, womit man begonnen hat, das war der Treibfahrt. Also die Schule bestand aus einer Unterstufe und Oberstufe. Ja? Aber die Unterstufe bestand aus drei Disziplinen. Das waren, es tut mir leid, es Ihnen sagen zu müssen, es war Grammatik, Rhetorik, Dialektik, also Sprachwissenschaft. Ja? Das hat man das Triviale genannt. Ja? Und weil es vom Trivium herkommt.
Daher der Begriff Triviale.
Ja. Und dann kam das Eigentliche, dann kam das Quadrivium. Das war Mathematik. Und ja, das war's. Und zwar war es die reine Zahlenlehre, die Arithmetik, und die angewandte Zahlenlehre, das war Musik. Musik war nämlich angewandte Arithmetik. Die Musik bestand nämlich im Wesentlichen im Altertum darin, dass man feststellt, die musikalischen Intervalle, welche Zahlenverhältnisse bilden sie. Ja? Und dann die Geometrie, die reine Raumlehre, und die Astronomie, die angewandte Raumlehre. Das waren eigentlich diese Wissenschaften. Und bei der Arithmetik hat es sich ja überhaupt gespießt. Die Arithmetiker hatten zu Beginn behauptet, sie können die ganze Welt mit Zahlen begreifen. Und dann ist es ihnen schon misslungen, wenn die Länge eines Quadrates eine Zahl ist, dann ist die Diagonale keine Zahl mehr. Ja. Ist nicht. Ja, also wenn Sie eine ganzzahlige Quadratlänge haben, dann ist die Diagonale sicher keine ganze Zahl. Egal, welche Zahlen Sie nehmen. Also wenn die Quadratseite 12 ist, ist die Diagonale knapp 17. Aber nicht ganz. Ja. 17 zum Quadrat ist 289, ja, und 12 zum Quadrat ist 144, und das ist knapp die Hälfte von 289, aber um ein Allzahl zu wenig. Ja. Also das geht sich nicht aus. Und das hat der Arithmetiker so ein bisschen einen schlechten Ruf eingebracht in der griechischen Mathematik. Und da haben die Griechen gesagt, also Euklid hat gesagt, machen wir es gleich mit der Geometrie. Bei der Geometrie hat es auch Schwierigkeiten gegeben. Sie wollten alles mit Zirkel und Lineal zeichnen. Und da war die Frage, wenn ich einen Kreis habe, wie zeichne ich mit Zirkel und Lineal das Quadrat, das die gleiche Fläche hat wie der Kreis. Ja? Das ist einfach die Quadratur des Kreises. Und dann hat die Gemeinde beschlossen, das überlassen Sie den Politikern. Die machen das.
Darf ich Ihnen noch eine literarische Frage stellen? Mir scheint, Sie haben, so ist das jedenfalls in einem Interview mit unserem Magazin Der Neune herausgekommen, ein besonders affines Verhältnis zu Donald Duck.
Ja.
Wie kommt das?
Das hat mir mein Vater beigebracht. Der hat diese Schundhefte von mir gegeben, das hat damals Schundhefte geheißen. Also von,
deswegen habe ich ja gesagt, ich stelle Ihnen eine literarische Frage.
Unglaublich. Nicht? Also, wenn man bedenkt, dass die Übersetzerin, eine gewisse Dr. Erika Fuchs, die hat alte Sachen von Wilhelm Busch ausgegraben. Kikeradoms, wenn irgendetwas zusammengebrochen ist. Kikeradoms, unfassbares Wort. Das wurde ja schon hingestellt. Das waren nämlich noch diese, eine Behauptung, das waren diese alten Germanistikprofessoren, die gerne in Runen geschrieben haben.
Stimmt.
Die haben gesagt, das ist Schund.
Mittlerweile gibt es Dissertationen über Donald Duck.
Ja, natürlich. Ja.
Über Entenhausen.
Verdient er ja auch, nicht? Das ist ganz klar. Nicht? Und ich kenne einen bekannten Donaldisten, der im Standard, also ein großer Journalist war. Also die FAZ schreibt dem Feuilleton, also kennen Sie einander aus den bestimmten Sprüchen oder so. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören, ist ja sozusagen, das kennt ja fast jeder Mensch. Daniel Düsentrieb war die beliebteste Figur von Karl Barks. Und es gibt eine wunderbare Geschichte. Ich habe sie wenn Sie zu dieser Geschichte kommen, Sie müssen sie lesen. Das ist eine der grandiosesten. Da liest also Donald Duck sein Buch und sieht da die Neffen etwas lesen, nimmt an, sie lesen also etwas Gescheites, Robinson Crusoe und sowas ähnliches, aber sie lesen schon Literatur. Aber nicht ein Comic, sondern sie lesen Literatur, einen Zukunftsroman, wie man nämlich, das ist 1962 von Karl Barks oder 61 von Karl Barks gezeichnet worden, wie man nämlich einen Körper in Materiewellen verwandeln kann und woanders kommt er wieder hervor. Ja? Beamen. Mhm. Jahrzehnte vor Zeilinger. hat damals schon gebeamt. Ne? Und die Geschichte geht unglaublich weiter. Also, Onkel Donald also, regt sich fürchterlich auf. Da kann man so einen Schund lesen, geht zum Daniel Düsentrieb und erzählt ihm, dass also, wie man so eine verrückte Sache, dass man da beamen kann. Und sieht beim Daniel Düsentrieb, dass so zwei Fleischwolfe und der beamt gerade. Beim einen Fleischwolf gibt es rein, beim anderen kommt es wieder raus. Nicht? Er ist ganz entsetzt und sagt sich, also jetzt werde ich vor den Kindern also wie ein Depp dastehen. Nein, ich werde dir zeigen, dass ich es besser machen kann. Bitte den Daniel Düsentrieb, den Auswurffleischwolf, also in das Zimmer zu transportieren. Und dann möchte er in den einen hineinsteigen und beim anderen rauskommen. Und während er so reinsteigt, plötzlich ist da so ein Blitz und der Strom fällt aus. Und er bleibt, Daniel Düsentrieb, bleiben die Beine so zappelnd hängen, während auf der anderen Seite steht er raus und er möchte rauskommen und er kann nicht. Die Leute sind ganz entsetzt. Da kommt noch ein Psychiater dabei, der sagt, das ist Persönlichkeitsspaltung und den und also diese Story und das wirklich Jahrzehnte vor Zeilinger, ich habe es dem Zeilinger, also dem Anton Zeilinger, der ein Freund von mir ist, habe ich die Story so umgearbeitet, dass das schon das Buch von Anton Zeilinger ist, also da sieht man also mit Einsteins Spuk heißt das Buch, also es ist wirklich wunderbar.
Könnte es sein, dass diese Affinität, die ich übrigens teile mit Ihnen, dass die damit zusammenhängt, dass in dieser Literatur, die ich so nenne, nicht Schundheft, sondern Literatur, komplizierte Zusammenhänge auf eine einfache und erklärbare Art und Weise erzählt werden?
Ja,
und dass Ihnen das deswegen so gefällt, weil Sie das selber auch können?
Walt Disney, ich kannte jemanden, der Walt Disney kannte. Das ist schon eine Leistung. Also er hat ihn sehr gut gekannt, er hat bei ihm gearbeitet. Er hat Heinz Haber geheißen, war ein deutscher Physiker, der in Amerika zuerst gearbeitet hat und Weltraummedizin mitbegründet hat und dann ist er weggegangen von der NASA und ist zum Disney gekommen und der Disney wollte unbedingt popularisieren die Wissenschaft, nicht? Er hat gesagt, Heinz, und hat dem Heinz also das beigebracht, wie man das macht und da haben sie so Filme gedreht, es gibt einen wunderbaren mathematischen Film, also wenn Sie den sehen wollen, Donald Duck in Math Magic Land, ja, und der kleine Donald watschelt durch das mathematische Land und ist super gemacht, wirklich toll. Und der Haber hat mir erzählt, also wie der Disney also ihnen das beigebracht hat, diese Tricks, wie man da die Geschichten erzählt. Er hat auch dem Haber gesagt, also Heinz, you have to forget that you are a scientist. You are a storyteller. Ja? Man muss also seine Geschichten erzählen. Ja? Und an der Geschichte fange ich dann die Leute. Nicht? Also eine Geschichte, da versucht man sich zu identifizieren mit irgendeinem Bösewicht oder einem guten Menschen oder was man halt selber halt sein möchte oder nicht sein möchte oder sowas ähnliches und hört sich die Geschichte an und ich meine, die Mathematik ist voll von Bösewichten. Also da kann man wirklich Geschichten erzählen.
Die Literatur auch.
Und ja, wir gehören zusammen. Ich danke Ihnen vielmals.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir gehören zusammen. Wir laden Sie wieder ein. Seien Sie uns herzlich willkommen. ich weiß, dass es jetzt ein bisschen früh ist, dass wir Schluss machen, aber ich merke auch an Ihrem etwas warmen Gesichtsausdruck, in meiner Konstitution hier. Wir bleiben hier, das ist das Prinzip des Kepler-Salon, einfach noch ein bisschen zusammen. Es löst sich jetzt nicht auf. Sie können etwas trinken, Sie können hier bleiben, Sie können jetzt auch mal die Plätze tauschen, dass die, die bisher gesessen haben, stehen und die, die bisher gestanden haben, sich setzen. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr großes, großes Interesse. Ich bedanke mich besonders bei Ihnen, Professor Taschner, dass Sie da waren. Und ich hoffe sehr, dass Sie nochmal wieder nach Linz kommen.
Ja, alles Gute, danke.